Ein emeritierter Professor für Literaturwissenschaft ist eine durchaus bürgerliche Existenz. Hermann Kurzke ist anerkannt in der Fachwelt. Seine Bücher über Thomas Mann und Georg Büchner werden von den Lesern geliebt, von der Fachwelt diskutiert. Er hat bei der Frankfurter Allgemeinen gearbeitet und begrüßt hat er mich beim Vorgespräch mit den Worten, er sei immer ein Außenseiter gewesen. Das wollen wir heute verstehen. Guten Tag, Hermann Kurzke.
Guten Tag.
Ich würde ja gern mal mit Thomas Mann anfangen. Thomas Mann, das ist einer der Big Names in der Literatur, einer derer, die heute noch jeder kennt, Kafka, Brecht und Thomas Mann. Bertolt Brecht ist der Rebell, Franz Kafka ist der Mystiker, Thomas Mann ist der Bürgerliche. Mehr Mitte der Gesellschaft geht nicht. Warum sehen Sie sich als bürgerlicher Thomas Mann-Forscher als Außenseiter?
Das täuscht auch. Das hört sich von heute so an, als sei Thomas Mann in der Mitte des Fachs. Damals in den 60er und 70er Jahren, als ich über Thomas Mann promoviert habe, war es durchaus nicht so. Da war die Germanistik doch noch, ich sag mal, im Schlagschatten der Nazizeit. Und Thomas Mann als Exilautor, der stand nur so am Rande. Man hat den eigentlich nicht in der Mitte des Fachs gehabt. Das stimmt durchaus, dass die Thomas-Mann-Forschung, die kommt auch von außen. Das waren am Anfang Skandinavier, Schweizer, Leute, die in den USA saßen, in Italien saßen. Das war nicht die Mitte der deutschen Germanistik.
Ist er kein Vorreiter für die deutsche Gesellschaft dann gewesen?
Später, das kommt dann in den 80er, 90er Jahren.
Thomas Mann hat eine Umwertung erfahren.
Ja.
Heutzutage gibt es ja auch ein großes Interesse an der Familie. Er ist sozusagen im Rahmen dieser Diversity-Forschung und es geht dann um Homosexualität, es geht um bürgerliche Tugenden und so weiter. Ist er sozusagen moderner geworden?
Ja, das kann man so sagen. Und ich glaube, ich habe ein bisschen dazu beigetragen, Thomas Mann näher an mein Fach heranzurücken. Und dazu gehörte es, dass man sah seine Fremdartigkeit, seine Nichtbürgerlichkeit.
Ach, man muss erst die Nichtbürgerlichkeit erkennen, die dann später zur Bürgerlichkeit wird?
War er denn so bürgerlich? Er war ein Exilautor, er war homosexuell. Er war nicht so bürgerlich, auch wenn er ein gutes Deutsch geschrieben hat.
Also für mich war er immer, ich bin Jahrgang 1965, das heißt sozusagen schon von einer reformierten Literaturwissenschaft erzogen worden. Und für mich war Thomas Mann eigentlich der bürgerlichste aller Autoren.
Ja, das sieht so aus, weil er sich immer gut angezogen hatte.
Eben, er hatte diese Kinder, die dann rebelliert haben. Man hatte ja auch immer das Gefühl, dass da so ein bisschen Yellow Press-Anteil an dieser ganzen Familie dabei ist. Und dass die Bücher teilweise sogar fast in den Hintergrund rücken. Und was hat Sie dann so daran fasziniert? Haben Sie ihn so als geistigen Vater irgendwie dann erlebt?
Also wenn ich sehe, wie ich zu Thomas Mann kam, das fing an, da war ich so 22 vielleicht, dass ein Freund mir von Thomas Mann den Dr. Faustus schenkte. Und das hat mich gleich sehr beeindruckt. Erstmal studierte ich damals Theologie und der Künstlerheld Adrian Leverkühn auch. Also schon über die Theologie gab es eine Brücke. Und dann hat der Dr. Faustus mir plötzlich die Musikwissenschaft erschlossen oder die Musikgeschichte erschlossen, weil der ist ja Komponist, der Held. Beides hat mich sehr beeindruckt und auch beeinflusst.
Würden Sie denn sozusagen Thomas Mann als einen der geistigen Väter Deutschlands sehen, des Gegenwärtigen?
Schon, weil er nicht zur Nazizeit gehörte und weil man bei ihm merken konnte, was es heißt. Er hat eigentlich das wahre Deutschtum weitergetragen, das in der Nazizeit verloren gegangen ist, weil die Nazis es als Ideologie verbraten haben.
Sie sind Jahrgang 1943. Thomas Mann könnte sozusagen Ihr Großvater sein.
Ja.
Kannten Sie seinen Namen schon zu der Zeit, als Thomas Mann noch lebte?
Nein, also jedenfalls in meiner Familie konnte man mit jemandem wie Thomas Mann nicht ankommen. Meine Familie war katholisch und ich habe immer gedacht, mein Vater, der fromm war, müsste ich in der inneren Emigration vermuten. Also auf der Gegenseite zu den Nazis, gegen die Nazis, auf der religiösen Seite und so weiter. Erst viel später habe ich gemerkt, auf welche Weise er dann doch in der Nazizeit verwurzelt war.
Ja, das finde ich jetzt irgendwie auch gerade das Spannende, dass Sie in Thomas Mann sozusagen ein anderes Deutschland entdecken und dann von Ihrem eigenen Vater auf einmal erfahren, wie stark er da drin ist und dass Sie dieses Thema heute noch mit 75 Jahren so stark interessiert, dass Sie jetzt auch nach einem schweren Sturz, Sie sitzen im Rollstuhl mir gegenüber, dann tatsächlich alle Kraft aufwenden, um ein Buch fertigzustellen, das nochmal davon handelt, was mein Vater mir nicht erzählte.
Ja, also das hat mich schon umgetrieben. Und ich bin bis heute ein bisschen unglücklich, dass ich ihm mit diesem Buch das sagen musste. Aber ich musste es sagen.
Haben Sie das Gefühl, das ist ein Verrat am Vater dann immer noch? Oder so mittlerweile sind Sie doch nun wirklich freigeschwommen und wesentlich bekannter, als er je war und so weiter. Aber es ist
Verrat, so weit würde ich nicht gehen. Ich würde ihm zutrauen, dass er auch damals glaubte, das Richtige zu tun und dass ich es in einer bestimmten Weise auch gesagt habe. Das war für ihn das Richtige. Er hat sich in der Rüstungsforschung bewegt und ich glaube, er hat sich da drin bewegt, damit er nicht ideologisch den Nazis dienen musste.
Also eine ganz merkwürdige Form der inneren Emigration sozusagen. Gehen wir vielleicht nochmal chronologisch vor.
Ja.
Geboren wurden Sie 1943 in Berlin. Was wissen Sie über die Umstände? Das stellt man sich ja nun wirklich als einen der im schlimmsten Wortsinn Brennpunkte des Weltkriegs damals vor.
Ja, das war auch wohl so. Und die Stelle, wo ich geboren wurde, die ist ein Jahr später unter Bombenhagel kaputt gegangen. Also ich habe den Ort, wo ich getauft wurde, und ich wurde getauft in der Krankenhauskapelle da, den habe ich noch aufsuchen können vor ein paar Jahren. Da bin ich gewesen mit einem Vetter von mir.
Ja, aber alles andere ist jetzt anders. Berlin ist
ja, völlig.
Und Sie sind dort aufgewachsen mit Geschwistern?
Nein, also in Berlin war ich praktisch nur mein erstes Lebensjahr. 1944 ist die Familie nach Thüringen gegangen, wo wir das Kriegsende erlebt haben. Mein Vater ist da mit seiner ganzen Forschungseinrichtung nach Thüringen gegangen. Und in Thüringen, was man wenig weiß, Thüringen kriegten ja später die Russen. Aber Thüringen wurde zuerst von den Amerikanern erobert.
Ach so?
Und so 3 Wochen hatten die Amerikaner Thüringen. Und in der Zeit haben sie alle Leute abgeschleppt, die sie interessiert haben. Und dazu gehörte mein Vater als Rüstungsforscher. Und so kam ich in den Westen, schon im Frühsommer 1945.
Und irgendwie stigmatisiert oder sowas? Also war das dann einfach, er ist als Forscher der Nazis irgendwie sozusagen mit Handschellen in den Westen gebracht
worden? Nein, das nicht. Und die Amerikaner haben auch, weil der Friedensschluss mit Japan kam, haben sie alle diese Leute plötzlich fallen gelassen, wo sie waren. Und so kam es, dass ich als Kind in einem Bauerndorf groß geworden bin, obwohl mein Vater aus der alten Reichshauptstadt Berlin und von der Universität Berlin, also aus großstädtischen Verhältnissen, kam. Und das führte dazu, dass ich schon als ganz kleines Kind das Gefühl hatte, ein Außenseiter zu sein, der an einer Stelle lebt, wo er nicht hingehört. Und ich habe mir immer eingebildet, die große Geschichte hätte sich extra Mühe gegeben, mich da hinzusetzen.
Um Ihnen diese Erfahrung zu ermöglichen.
Ja, ja. Und das war ja lange so. Das war die ersten 10 Jahre meines Lebens sind so geprägt.
Was war das für ein Elternhaus?
Mein Elternhaus, das war ja mein Vater, meine Mutter kam aus Westfalen, mein Vater aus Berlin und noch ein paar Kinder, aber wir lebten in Niederstotzingen, zwischen Heidenheim und Ulm gelegen, in einem großen Dorf. Und in der Grundschule, in der Volksschule, in die ich gegangen bin, war ich das einzige intellektuellen Kind. Sonst waren da Bauernkinder und vereinzelt Handwerkerkinder.
Und wie ist Ihr Vater aufgetreten, so im Familienverbund? Wie haben Sie ihn da erlebt?
Er war sehr still, aber er hat auf uns einen großen Eindruck gemacht. Ich habe ihn sehr gemocht und sehr geschätzt.
Ein abwesender Vater trotzdem oder...
Nein, der war ja dann da. Der war dann da und was er sagte, das galt einfach.
Also ist ja doch so ein bisschen Thomas Mannhaft.
Das kann schon sein, ja.
Gleichzeitig hat Ihr Vater sich nicht morgens konzentriert hingesetzt und seine, wie viele Seiten waren das bei Thomas Mann immer, wenn er schreiben wollte, sondern er hatte eigentlich einen anderen Beruf. Er war Physiker. Und er hatte im Dritten Reich eine relativ wichtige Aufgabe wahrgenommen, von der Sie aber gar nichts wussten.
Von der ich wirklich nichts wusste. Und wenn ich ihn später überhaupt gefragt habe, habe ich nur gehört, Vater war in einem Forschungsinstitut für Physik. Und da dachte ich als Kind, das ist in Ordnung, er hat halt physikalische Forschungen betrieben. Dass er in Wirklichkeit in der Rüstungsforschung tätig war, das habe ich erst nach seinem Tod aus Papieren erfahren, die er hinterlassen hat.
Er war schon mit deutscher Gründlichkeit ordentlich.
Ja, er hatte einen ganzen Schrank voll Akten, darunter waren mehrere Ordner aus der Nazizeit.
Und was haben Sie daraus erfahren?
Das exakt nehmen.
Was haben Sie da drin erfahren dann? Was hat er in der Rüstungsindustrie gemacht des Dritten Reichs?
Also es ist zum Beispiel eine Liste da mit 120 Projekten, die er betreut hat.
120 Projekte?
Ja, und er war einerseits Spezialist für Zündungsvorgänge, das heißt, er hat physikalisch geschaut, was passiert eigentlich bei einer kleinen Explosion. Was passiert da genau? Und hat daran weitergedacht und weiterentwickelt. Und die haben da in diesem Forschungsinstitut alle möglichen Spezialfälle für Zündung untersucht. Und dann hat er auch eine Zeit lang gearbeitet an Orientierungssystemen für Kleinst-U-Boote, also für Ein-Mann- oder Zwei-Mann-U-Boote.
Das hört sich wahnsinnig klaustrophobisch an.
Ich nenne die heute bemannte Torpedos, weil die bestanden im Wesentlichen aus einem Torpedo und einem 2 Meter langen U-Boot, in dem ein Mann saß, der das Ding steuerte bis kurz vor das Ziel, im Idealfall dann so abschoss, dass es mit Sicherheit traf und zurückfuhr.
Also er hatte eine Überlebenschance.
Ja, aber die war sehr gering. Dabei sind viele Leute umgekommen und das ganze System ist erst im Frühjahr 1945 zum Kriegseinsatz gekommen.
Das heißt, der Vater hat bis in die letzte Minute des Krieges daran gearbeitet, sowas wie die Wunderwaffe zu bauen.
Es sieht so aus, ja. Es sieht so aus, als hätte er wirklich bis Mai 1945 daran geglaubt, man könnte eine kriegswendende Waffe entwickeln.
Und haben Sie ihn dann hinterher in irgendeiner Weise bei so etwas wie Reue erwischt?
Nein. Es wurde schlicht und einfach überhaupt nie davon gesprochen. Und wenn wir während der Studentenbewegung, da hat man ja über Faschismus gesprochen, da haben wir mit dem üblichen Soziologen-Slang manchmal mit ihm geredet. Da hat er höchstens gesagt, ihr habt gar keine Ahnung.
Sie hören SWR 2 Zeitgenossen, heute mit dem Literaturwissenschaftler Hermann Kurzke. Nach dem Krieg ist was dann mit ihm passiert?
Also er hat dann in diesem Dorf mit ein paar Kollegen, da ist ja das ganze Forschungsinstitut für Physik aus Thüringen nach Württemberg gebracht worden. Und da hat er mit ein paar Kollegen eine physikalische Firma gegründet, die Schuldemonstrationsmodelle gebaut hat. Also zum Beispiel Bandgeneratoren und sowas. Und das haben sie ein paar Jahre lang mit relativ großem Erfolg gemacht.
So typische Gründerszene, so Start-up nennt sich das dann heute.
Ja, ja, ich erinnere mich auch, dass irgendwann der bayerische Kultusminister bei uns war und da ging es wahrscheinlich darum, ob man im Physikunterricht Geräte dieser Firma einsetzen könnte.
Ah ja.
Da war ich sehr beeindruckt.
Wollten Sie auch mal Physiker werden?
Nein, bei mir ist sehr ausgeprägt, dass ich alles immer anders wollte als meine Umgebung. Und Germanist war eigentlich ein verachteter Job in den Kreisen, aus denen ich kam. Vielleicht musste ich das deswegen werden.
Also diese Frage mit brotloser Kunst und die Kunst geht nach Brot, oder?
Das war ein bisschen mit drin, nicht?
Die Germanistik war aber damals doch dann eigentlich auch noch eine braune Germanistik.
Ja, ja, eben. Das war ein ziemlich braunes Fach. Allerdings in die Universität gekommen bin ich ja erst in der Zeit, in der die Linke herrschte, in der es eine politisierte Germanistik gab.
Sie haben mir im Vorgespräch auch noch den Satz gesagt, nee, außer ich war ein Außenseiter, auch noch den Satz, ich wollte alles richtig machen.
Ja, das stimmt. Und dazu gehörte es allerdings auch, dass man in der Zeit, in der man links war, dass ich auch versuchte, politisch zu denken. Aber ich habe beides gemacht. Ich habe Autoren politisch gesehen, aber ich habe sie gegen den Strich gebürstet. Deswegen habe ich bei Thomas Mann nicht linke Traditionen gemacht, sondern konservative Traditionen im Werk Thomas Manns und habe als einer der allerersten mich für die Betrachtungen eines Unpolitischen interessiert. Thomas Manns in der Forschung lange Zeit völlig verfemtes Werk von 1918.
Mit dem er seine Stellung zum Ersten Weltkrieg auch noch mal ganz anders thematisiert hat.
Ja, und mit dem er zum Beispiel diesen Krieg verteidigt hat, was man ihm sehr, sehr übel genommen hatte.
Wir sind aber erst im Jahr 1962 und Sie beginnen das Studium der Theologie.
Ja.
Das ist ja was ganz anderes als Literaturwissenschaft, oder?
Ja, das ist richtig. Mein Vater war fromm und ich war davon zwar beeinflusst, aber ich war lange nicht so fromm. Aber ich wollte wissen, warum ist mein Vater fromm? Ich wollte schon diese Tradition verstehen. Insofern hat beides wieder zu tun mit dem Außenseitertum und dem, ja, doch etwas tun, was mit mir zu tun hatte.
Also wollten Sie eine Brücke schlagen zwischen Ihrem Vater und der Gesellschaft oder wollten Sie sozusagen eine Wiedergutmachung leisten?
Es wäre schön gewesen, wenn ich das gekonnt hätte, aber dazu kam es dann nicht. Ich habe Theologie studiert, um den Glauben zu verstehen. Aber insgesamt führte das eher dazu, dass der Glaube allmählich zerfiel.
Der große Theologe Karl Rahner, den führen Sie da als Ihren Zentralgläubigen.
Den habe ich in München gehört. Und
das ist einer, der beim Zweiten Vatikanischen Konzil für die Öffnung der Kirche eingetreten ist, dessen Gnadenlehre ja auch was sehr Wichtiges ist.
Ja.
Inwiefern, wie religiös waren Sie damals?
Ich bin immerhin einigermaßen regelmäßig in die Kirche gegangen und ich gehörte so zu oppositionellen Theologen, die versuchten, etwas Neues zu finden, etwas zu finden, was sich von dem Milieukatholizismus unterschied.
Sie waren ja auch noch in der bündischen Jugend da aktiv.
Ja, ich war schon sehr früh in den 50er Jahren in den Bund Neudeutschland geraten. Das klingt heute ganz komisch, aber das war nicht so reaktionär.
Es hört sich entsetzlich an heutzutage.
Ja, ja. Der Bund Neudeutschland gehörte zur bündischen Bewegung, zur bündischen Jugend. Und es war ein katholischer Jugendbund, der in den 20er Jahren gegründet wurde, von den Nazis verboten wurde. Immerhin verboten war. Und Anfang der 50er Jahre neu gegründet wurde.
Was hat man da gemacht?
Man hat erstmal die üblichen Dinge getan, die man der bündischen Jugend tat.
Ich habe keine Ahnung,
also,
müssen Sie sagen.
Lieder gesungen, Gruppenstunden gehalten, Wanderungen gemacht, Radfahrten gemacht, Aktionen, Länderspiele gemacht, Geländespiele, muss man sagen, gemacht und lauter solche Dinge. Also auch sehr vieles, was übrigens auch die HJ machte. Also man lernte kennen den ganzen Bereich der Jugendkultur damals. Es gehörten übrigens auffallend viele progressive Katholiken, gehörten zum Bund Neudeutschland. Waren auch viele Priester drin und sowas. Also das war eines der geheimen Zentren des Nachkriegskatholizismus. Und man muss ja bedenken, dass die katholische Kirche zu denen gehörte, die potenziell oppositionell waren. Und da gab es immer Leute, die daran erinnert haben, wir gehören eigentlich in die Opposition zu Hitler. Und diese Leute, die tauchten in Anfang der 50er Jahre wieder auf und hatten gute Karten.
Wie lange waren Sie in dem Bund Neudeutschland aktiv?
Ach, ungefähr 10 Jahre. Ich bin also
irgendwann in die 60er Jahre
21
hinein.
Oder 22 wieder ausgetreten, weil dann kam die Studentenbewegung. Und dann erschien mir der Bund Norddeutschland als was Reaktionäres unmöglich. Da bin ich raus
dann. Also da wurden Sie dann sozusagen radikalisiert und links infiltriert, indoktriniert und für die Religion insgesamt unbrauchbar.
Ja, oder ich lernte ideologiekritisch denken.
Warum sind Sie nicht Pfarrer geworden?
Als Pfarrer wollte ich nie werden. Ich sehe das heute so, dass es daran lag, dass ich immer irgendwelche Mädchen im Sinn hatte. Also ich war sehr oft verliebt. Ja, ja.
Und so sind Sie dann auch.
Das ging für mich nicht, Priester.
Und da hat dann die Studentenbewegung als geistige Erneuerung und als Aufbruchsbewegung irgendwie natürlich wesentlich mehr hergemacht.
Eben, klar. Und man hat damals ja gehofft, dass die Kirche sich auch erneuert. Das tat sie dann nicht.
Und waren Sie dann mit Leib und Seele und komplett ein 68er?
Nein, das kann man so nicht sagen.
Das würde der These, ich war immer ein Außenseiter, ja auch radikal widersprechen.
Ja, ja. Also ich habe zum Beispiel, als die Studentenbewegung herrschte und man allgemein links war, habe ich promoviert über konservative Traditionen bei Thomas Mann und ich habe mich habilitiert über Romantik und Konservatismus. Also die Theorien des Konservatismus haben mich immer beschäftigt in der Zeit, in der in Deutschland die Linke ganz oben war.
Warum eigentlich?
Weil ich zunehmend das interessant fand und viel Richtiges darin fand. Und mir dieses rein ideologische vom Kopf her die Gesellschaft verändern wollen, erschien mir zunehmend als unsinnig.
Dann kann ich Sie ja jetzt mal fragen, was ist eigentlich konservativ?
Also konservativ, ich habe eine Formel gegeben im Titel meiner Dissertation, die heißt Auf der Suche nach der verlorenen Irrationalität. Und das wahre Konservative, das war für mich, wenn man wirklich in einer Gesellschaft so tief verwurzelt ist, dass man über die nicht nachdenken muss. Sobald man drüber nachdenkt und Ideologien des Konservatismus macht, ist man schon nicht mehr konservativ in diesem alten Sinn.
Ist dann Konservatismus sowas Ähnliches wie eine Leitkultur?
Sollte es so sein, ja.
Das heißt, darüber kann man eigentlich dann auch kaum reden, was ja momentan irgendwie gerne auch dann trotzdem gemacht wird.
Genau. Und wenn man das im Kopf hat, dann merkt man auch, dass die Parteien, die das Wort konservativ verwendet haben, dass die es eigentlich so gut wie nie mit Recht verwendet haben.
Wer ist denn konservativ?
Konservativ ist ein Bauer, der zum Beispiel jedes Jahr sein Feld bestellt nach festen Regeln, über die er nicht nachdenkt.
Also, Sie Literaturwissenschaftler mit einer Vorliebe für Novalis, für Thomas Mann und so weiter. Ihr Vater, Physiker, Mitläufer im Dritten Reich, Erfinder von zahllosen militärischen Geräten, deren Anwendung man sich lieber nicht vorstellen mag. Wie ging das in der Zeit zusammen, in den 70er Jahren?
Ja, in den 70er Jahren wusste ich, wie gesagt, nichts von der Tätigkeit meines Vaters im Dritten Reich. Ich habe gedacht, er wäre innere Emigration, also er wäre katholische innere Emigration. Das habe ich mir eingebildet. Also er wäre im Grunde ein Oppositioneller.
Das heißt,
aber das war ja nicht der Fall.
Er ist 1982 gestorben. Das heißt, ja. Bis zu diesem Punkt wussten Sie eigentlich gar nichts.
Kann man so sagen, ja. Man muss auch bedenken, wir waren aus unserem ursprünglichen Umfeld Berlin völlig raus, nicht? Wir waren in einem Dorf auf dem Land groß geworden. Da war das alles ungeheuer weit weg.
Und dann ist 1982 und Sie öffnen einen Schrank.
Ja.
Und stellen fest, da liegt was, was Sie eigentlich gar nicht gesucht haben.
So ist das. Also ich habe am Anfang auch nur davon gehört, dass es da eine Menge Akten gibt. Ich habe sie erst viel später angeschaut und ich habe sie dann zu mir nach Hause verbracht und habe sie dann, irgendwann kam der Moment, da habe ich das endlich genau angeguckt. Das war beinahe 20 Jahre nach seinem Tod.
Also 2002.
Und dann habe ich gedacht, darüber müsstest du eigentlich was schreiben.
Was macht denn das dann in dem Augenblick emotional, wenn man so eine neue Seite kennenlernt und feststellt, oh, darüber kann ich jetzt auch gar nicht mehr ihn zur Rede stellen?
Also zuerst hat mich das ziemlich verunsichert, weil ich auch gar nicht wusste, das ist ja das erste private Buch, was ich geschrieben habe. Bisher habe ich lauter Fachbücher geschrieben.
Entschuldigung, ich darf zu dem Buch ganz kurz was sagen. Das Buch, was mein Vater nicht erzählte, das jetzt bei Beck erschienen ist, mit der Unterzeile Geschichte eines Mitläufers, beschäftigt sich in lauter kleinen Kapiteln, sichtbar aus der Perspektive des Literaturwissenschaftlers, der von der Meditation zum Theaterstück, zum ganz sachlichen Bericht und so weiter, immer wieder Facetten aus dem Leben des Vaters und vor allen Dingen Facetten der Begegnung des Sohns mit dem Vater schildert.
Ja.
Und Sie haben an diesem Buch ja sehr lange gearbeitet. Da ist ja auch deutlich spürbar Emotion verarbeitet worden.
Ja.
Wie lange braucht so eine Emotion, um da dann langsam einzusickern und dann auch mal wahrscheinlich Wut zu werden oder Trauer?
Also das Buch war ja im Grunde genommen erst 30 Jahre nach dem Tod meines Vaters fertig. Das dauerte sehr, sehr lange. Das lag auch daran, dass ich erst meine berufliche Laufbahn abschließen musste und bis ich Zeit hatte für so etwas Privates. Und es brauchte auch lange einen Beschluss, bis ich innerlich bereit war, meine Auseinandersetzung mit meinem Vater öffentlich zu machen. Ich musste auch kapieren, hoppla doch, das ist interessant für alle. Das ist nicht nur eine Privatgeschichte, sondern es ist ein bestimmter Typus Mitläufer, der für die Erkenntnis der Nazizeit etwas bringt. Nämlich, ich glaube heute, dass ohne solche Mitläufer, ohne solche Leute, die ihr ganzes Dasein in den Dienst von Hitler gestellt haben, ohne deswegen Nazis zu sein, dass ohne diesen Typus Hitler nicht 12 Jahre lang durchgehalten hätte.
Ihr Vater hatte ja nun auch Argumente. Er hatte 6 Kinder, er hatte eine Frau, er hatte eine große Familie durchzubringen. Da musste er sich ja nun nicht um Ideologie kümmern oder so, sondern...
Kann man so sehen, ja.
Oder doch?
Also erstmal waren in der Nazizeit noch nicht so viele Kinder da. Und ich glaube, heute sehen wir das differenzierter. Wir haben gelernt aus der Nazizeit, jeder ist immer auch verantwortlich für seine öffentlichen Wirkungen.
Wir haben jetzt noch einen Autor, mit dem Sie sich lange auseinandergesetzt haben, gar nicht erwähnt, Georg Büchner.
Ja.
Dem Sie ja im Prinzip das gleiche Spiel gespielt haben. Sie haben ihm sozusagen eine konservative Seite zugeschoben. Ja, ausgerechnet dieser Zentralfigur der deutschen Linken, Friede den Hüttenkrieg, den Palästen, kennt jeder.
Ja, ja.
Und Dantons Tod mit seinen bitterbösen Sprüchen und so weiter. Und da sagen Sie auf einmal, nein, Moment, der Mann ist zutiefst religiös.
Ja, wobei ich das ja sorgfältig zeige aus dem Werk. Es gibt kein Hauptwerk von Büchner ohne massive religiös-christliche Anspielungen. Er hat sich ständig mit dem Christentum auseinandergesetzt.
Aber doch auch sehr kritisch.
Das schon. Also ich behaupte auch nirgendwo, er sei also ein Parteichrist gewesen. Das war er sicher nicht. Er lebte aus dem Vergleich mit dem Neuen Testament. Und da sieht man, das Neue Testament und die Figur Jesu spielt überall eine Rolle. In Wojtek, in Lenz, in Dantons Tod, überall.
Wollen Sie den christlichen Glauben in irgendeiner Weise dadurch auch bewahren, neu aufstellen oder ähnliches? Oder vielleicht frage ich zuerst noch nach einem Forschungsgebiet, in dem Sie sich umgetan haben, nämlich der Gesangbuchforschung. Die ist, glaube ich, überhaupt in ihrer Existenz erst Ihnen zu verdanken. Darauf wäre ja kein Mensch gekommen, dass man über Gesangbücher forschen kann, weil ich kann mir zumindest absolut kein uncooleres Forschungsvorhaben vorstellen, als sich diese Bücher, in die immer weniger Leute schauen, vorzunehmen, davon 6.000 zu sammeln und dann zu sagen, das ist eine deutsche Ideengeschichte.
Ist es aber. Also statt zu fragen, was ist der Glaube und die Antwort zu erhoffen, etwa vom Lehramt in Rom, stattdessen habe ich als Literaturwissenschaftler die Geschichte des Kirchenlieds angeschaut. Und habe festgestellt, dass in der Barockzeit der Glaube barock ist und in der Romantik ist der Glaube romantisch und im Expressionismus ist der Glaube expressionistisch und das kann man alles an den Kirchenliedern sehen. Und mit anderen Worten, der Glaube ist nicht ein ewig gleichbleibendes Konstrukt, sondern ein von den Veränderungen der Epochen massiv geprägtes Gebilde. Und in der Zeit der Studentenbewegung wurde der Glaube in einem gewissen Maße linksradikal, aber nur am Rande
und so weiter. Ich habe neulich auch ein Gesangbuch durchgeschaut und war erstaunt, wie viele moderne Lieder da mittlerweile reingeschlichen haben. Gleichzeitig finde ich ja das Spannende daran, dass man etwas sieht, was heute auch dem ganzen Gespräch zugrunde liegt, nämlich die Langatmigkeit von ideengeschichtlichen Bewegungen.
Ja.
Ja.
Da habe ich das Gefühl, da ist Gesangbuchforschung vielleicht das Richtige, um zu sagen, so langsam braucht es, damit Sedimente einer neuen Idee
entstehen. Ja. Und es verändert sich auch immer, ob ich ein Lied in der Barockzeit singe oder ob ich es heute singe. Es wandelt seinen Sinn.
Haben Sie ein Beispiel?
Und großer Gott, wir loben dich. Das alte Te Deum Laudamus aus dem, glaube ich, 4. Jahrhundert, das wird im 18. Jahrhundert zu einem großen Aufklärungslied, das die Welt preist als Schöpfungsgegenstand. Und ja, also man sieht überall, wenn man mit den Augen des Literaturwissenschaftlers reinschaut, dann sieht man überall, wie die Ideen der Entstehungszeit bedient werden in diesen Kirchenliedern. Und dann sieht man, was mich auch immer fasziniert hat, das sind die Veränderungsprozesse, wie Lieder in jeder Generation verändert werden, wie Strophen wegfallen, Strophen dazukommen, textliche Eingriffe da sind. Und an denen sieht man wie an wenig anderem, was die einzelnen Epochen wollten und was sie nicht wollten. Also manche dieser Beispiele, die hätte ich gerne für die Germanisten gehabt, für die Studenten gehabt, aber die kennen ja heute keine Kirchenlieder mehr.
Was passiert denn jetzt eigentlich mit dem Gesangbucharchiv?
Ja, das existiert weiter. Es ist jetzt unter Leitung des Liturgiewissenschaftlers Ansgar Franz. Und ich komme ab und zu hin und berate gelegentlich noch Leute. Aber das existiert weiter. Und die Universität Mainz achtet es auch.
Und jetzt gleichzeitig haben Sie sich mit einem Gesangbucharchiv natürlich ins Orchideenfach zurückgezogen, will ich jetzt gar nicht sagen. Gleichzeitig waren Sie ja auch immer fürs Publikum da. Sie haben oft in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eine regelmäßige Zeitschriftenrundschau gemacht. Wie kam es dazu?
Also bei der FAZ, ich habe irgendwann, ich glaube in den 70er Jahren, habe ich an den damaligen Leiter des Literaturteils, an Marcel Reich-Ranitzky, einen Brief geschrieben. Und geschrieben, ja, ich würde gerne ab und zu rezensieren. Es kann sogar sein, dass da gerade eine Redakteursstelle frei war und dass ich auch noch schrieb, ob ich vielleicht Redakteur da werden könnte. Aber das war nicht so ernst gemeint. Ernster war der Teil. Kann ich ab und zu da rezensieren? Und er schickte mir dann gleich ein paar Bücher. Und da habe ich es probiert und das hat ihm im Wesentlichen gefallen. Und es wurden dann mehr und mehr und mehr. Und irgendwann kam die Anfrage, ob ich die sogenannte Zeitschriftenschau machen möchte. Das bedeutete, alle 14 Tage einen Artikel zu schreiben aus deutschen Zeitschriften. Und das bedeutete, dass ich zu Hause Rezensionsexemplare von ungefähr 50 deutschen Zeitschriften ständig kriegte. Also ich hatte jede Woche einen 20 Zentimeter hohen Stapel von Zeitschriften, aus denen ich mir ein Thema gesucht habe, das ich dann vorgestellt habe.
Und das in einer Zeit, in der in den Zeitschriften eigentlich ja die interessantesten Themen verhandelt wurden.
Ja, da habe ich ja auch viel gelernt. Da habe ich Überblick gekriegt über das, was geistig Sache ist. Und ich habe gelernt zu schreiben.
Das war die Zeit der Postmoderne, des Historikerstreiks, großen Debatten dann sozusagen.
Genau.
Wollten Sie da auch Politik machen dann in dem Augenblick? Oder war das jetzt für die Vernetzung zum Beispiel wichtig?
Ich habe schon versucht, auch eine gewisse Politik zu machen. Ich glaube, ich habe zum Beispiel als Theologe, der ich ja immer noch war, ich habe gesagt, innerhalb der christlichen Tradition findet nach wie vor Entscheidendes statt und habe relativ stark das beobachtet, was auf dieser Seite stattfand.
Also Sie waren ja damit sowas wie der Gatekeeper für eine breitere Öffentlichkeit, was aus diesen immer und doch etwas im Entlegenen publizierenden Zeitschriften dann nach draußen ging.
Ja. Und die Zeitschriftenschau, die hat eben sich beschäftigt mit diesen Randformen des Geistes, wo aber auch das Innovative zu finden war.
Und wie fühlten Sie sich in dieser Zeit in der akademischen Welt? Was war Ihnen wichtiger? Der Kontakt zum Publikum in der Zeitschriftenrundschau für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, damals wirklich das zentrale Blatt der bürgerlichen Intelligenz. Auf der anderen Seite die Seminare mit Studenten und ein akademischer Betrieb, der Sie ja dann nicht mit offenen Armen empfangen hat, oder?
Also ich habe gerne Lehre gemacht und ich war zwar in der Germanistik einer, der von der Mitte des Fachs eigentlich ignoriert wurde, aber ich hatte doch meine Leser und Liebhaber. Ich hatte Leute, die mich mochten und sich an mir orientiert haben. Das war schon wichtig.
Was würden Sie sagen, war das Zentrum Ihrer Forschung?
Also das ist sicher das Thema Konservatismus in der Prägung, die ich gesagt habe. Also dass in dem Augenblick, wo man über eine Sache nachdenken muss, ist man schon verunsichert. Also dass mich die Dinge interessiert haben, über die nicht nachgedacht wird. Und das sind die, die eigentlich die Mitte ausmachen. Nicht die, wo die Leute große Sprüche machen.
Haben Religion und Literatur etwas gemeinsam? Ist es für Sie sozusagen ein Weg von der Religion zur Literatur gewesen? Oder steckt gemeinsam an beiden Feldern etwas, was Sie motiviert hat?
Also es ist so, dass die Religion auch mich am meisten überzeugt, wo sie die stumme und selbstverständliche Voraussetzung des Daseins ist. Nicht da, wo sie eine Theorie ist, sich in sehr vielen Wörtern expliziert. Also das Stumme hat mich immer sehr interessiert, das Nicht-Worthafte.
An der Religion?
Ja.
Und an der Literatur?
Also an der Religion deswegen auch das Zeichenhafte, das eine große Rolle spielt. Und an der Literatur eben, das ist doch das Gegenteil, das Medium, in dem man sich über alles unterhalten kann. Aber es ist nicht das Gesündeste, wenn man über alles redet, sondern gesund ist das, worüber man nicht reden muss.
Manchmal hat man ja heutzutage das Gefühl, dass vielleicht beides auch sterbende Systeme sind, dass über Literatur weniger gesprochen wird als früher, weniger gelesen wird, weniger gekauft wird. Religion ist sowieso ein System, das mittlerweile nur noch als prekäre Denkform möglich ist, glaube ich. Wie stehen Sie dazu?
Ja, ich muss zugeben, dass bei mir die Religion sich auch auf dem absteigenden Ast befindet. Manchmal, wenn ich in einer bestimmten Stimmung bin, glaube ich sogar, bevor ich sterbe, muss ich vielleicht noch zugeben, dass es damit zu Ende ist.
Gibt es denn etwas, was die Literatur und die Religion ersetzen kann? Gibt es noch Glaubenssysteme, die tragfähig sind?
Glaubenssysteme sicher nicht, aber wir sind zu Hause in bestimmten Entwicklungen. Und ich glaube zum Beispiel, wir leben von der Tradition der Aufklärung. Und wir sind genötigt, sorgfältig zu schauen, wo uns diese Tradition der Aufklärung noch Lebensmöglichkeiten offen hält.
Und die Tradition der Aufklärung noch Lebensmöglichkeiten offen hält.
Ja, gleichzeitig im Bewusstsein, dass es auch zerstörerisch ist, sich zu allem aufgeklärt zu verhalten. Ein Mythos, zu dem ich mich aufgeklärt verhalte, ist tot. Und eine Vorliebe, zu der ich mich aufgeklärt verhalte, ist tot. Und so weiter und so weiter.
Also da drin sind Sie dann immer noch der Konservative, der sozusagen eine Irrationalität sucht.
Ja. Leben tut nur das, was irrational ist.
Das sagt ein Literaturwissenschaftler. Ja. Hermann Kurzke heute im Gespräch bei den SWR 2 Zeitgenossen. Herzlichen Dank für das Gespräch.
Dankeschön für das Interview.